Sicherlich hast du auch schon mal den Vorwurf gehört, dass im Islam zwei Frauen so viel wert seien wie ein Mann und dass Islam eben dementsprechend so frauenfeindlich sei. Und weil ich direkt wieder Puls bekomme, mache ich mir erstmal einen Tee und dann sprechen wir gleich über die Zeugenschaft. Damit du nicht extra den Koran aufschlagen musst, mache ich das mal für dich. Wir lesen Sure 2, Vers 282. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr euch untereinander verschuldet für eine festgelegte Frist, dann schreibt es auf. Ein Schreiber schreibe es in eurem Beisein auf, wie es recht ist. Und kein Schreiber darf sich weigern zu schreiben, so wie ihn Gott gelehrt hat. Er soll schreiben und der Schuldner soll diktieren und dabei Gott fürchten, seinen Herrn. Er soll nichts von ihr abziehen. Wenn der Schuldner schwachsinnig oder minderjährig ist oder nicht selbst diktieren kann, dann soll sein Beistand diktieren, wie es recht ist. Nehmt zwei eurer Männer, euch zu zeugen. Wenn zwei Männer nicht vorhanden sind, dann ein Mann und zwei Frauen, von solchen, die euch als Zeugen tauglich dünken. Irrt eine von den beiden, dass sie die andere erinnern kann. Die Zeugen dürfen sich nicht weigern, wenn sie gerufen werden. Lasst es euch nicht verdrießen, es aufzuschreiben, ob kleines oder großes, bis zur Frist dafür. Und dann geht es noch weiter, aber ich will jetzt hier nicht alles vorlesen. Und jetzt stellen wir uns ganz dumm, wie immer, und schauen einfach mal darauf, was da steht, beziehungsweise vor allem, was da nicht steht. Wert. In dem Vers geht es nicht um die Wertigkeit von Menschen, es geht um Zeugenaussagen bei Schulden. Und zwar sollen zwei Zeugen vorhanden sein, logisch, einer kann ja irgendwas behaupten. Zwei Männer oder wenn nur ein Mann, dann zusätzlich zwei geeignete Frauen, sodass die eine die andere erinnern kann. Auch hier keine Wertigkeit der Zeugenaussagen. Steht ja nicht, zwei Aussagen von zwei Frauen sind so viel wert wie die eines Mannes, sondern geeignete Frauen und erinnern. Und da fragen wir uns natürlich, was ist geeignet und warum erinnern. So, dann machen wir jetzt erstmal ein Eselsohr dran und schauen jetzt mal nach, wie vormoderne Koran-Kommentatoren den Vers verstanden haben. Und da schauen wir zunächst einmal bei Al-Baydawi. Das war der meist konsultierteste Kommentar, bevor der von Ibn Kathir im 19. Jahrhundert dann vermarktet wurde. Dazu dann vielleicht später auch nochmal mehr. Auf jeden Fall steht bei Al-Baydawi, dass sich das geeignet auf die Aufrichtigkeit bezieht. Dann zitiert er Abu Hanifa, das war ein großer Gelehrter, auf den die hanafitische Rechtsschule zurückgeführt wird. Das ist eine der vier sunnitischen Rechtsschulen. Und der sagt, dass das mit den zwei Frauen eben, wie im Koran steht, eine Regelung ist, damit die eine die anderen erinnern kann, wenn sie Fehler macht. So. Und dann begründet Abu Hanifa das damit, dass Frauen einen Mangel, manchmal auch als Reduktion übersetzt, des Verstandes hätten. Ja, that escalated quickly. Ich will jetzt nicht so ausufern, woher diese Denkweise kommt. Grundsätzlich lässt sich hier aber erstmal feststellen, dass sich das wissenschaftlich nicht halten lässt. Was aber hier interessant ist, ist, dass er anerkennt, dass es um finanzielle Aspekte geht. Also hier konkret die Schuldnerschaft. Die Sache mit den zwei Zeuginnen anstelle von einer wird aber heute auch auf viele andere Bereiche übertragen. Die Ausklammerung von den Hudud hat übrigens auch weitreichende Folgen. Zum Beispiel, dass Frauen beim Vorwurf von illegitimem Verkehr nicht aussagen konnten. Auch nicht dann, wenn es um Vergewaltigung ging. Klammer auf, Vergewaltigung ist sowieso ein modernes Konzept. Klammer zu. Wichtig ist mir auch nochmal hier festzuhalten, dass es mir nicht darum geht, vormoderne Gelehrte mit der Moralkeule zu erschlagen. Es geht darum, ihre Argumentation im Kontext der damaligen Vorstellungen einzuordnen. Die Moralkeule sollte man erst dann rausholen, wenn man im 21. Jahrhundert immer noch sagt, dass Frauen von Natur aus dümmer sind als Männer, nur weil das mal ein Gelehrter gesagt hat. Aber werfen wir nochmal einen Blick in einen Kommentar des 20. Jahrhunderts von Ibn Ashur. Das war ein tunesischer Gelehrte, der eine Brücke zwischen traditioneller Gelehrsamkeit und modernen Fragestellungen spannt. Er schreibt, dass es in dieser Offenbarung darum geht, die Leute daran zu gewöhnen, dass Frauen in Lebensbereiche eintreten, Shu'un al-Hayat, in denen sie vorher, also in der Zeit vor der Offenbarung des Korans, nicht vertreten waren. Die zweite Frau ist eine Vorsichtsmaßnahme, da befürchtet wurde, die Frauen könnten zweifeln oder etwas vergessen, da die Frau tugendhafter sei als der Mann, so schreibt er. Genau dasselbe schreibt auch Mohammed Akram Nedwi in seinem Buch, dass es eben um Bereiche ging, in denen Frauen vorher kaum vertreten waren. In etwa so wie heute, wenn ihr einen Vertrag über Schuldnerschaft aufsetzen müsst, der dann auch komplett wasserdicht ist und auch nicht wisst, wie genau das funktioniert und worauf ihr achten müsst. Nedwi erklärt auch, dass es sogar Bereiche gab, in denen die Zeugenaussage einer Frau der eines Mannes vorgezogen wurde, nämlich in Bereichen, wo die Frau mehr Ahnung hatte. Das war zum Beispiel die Praxis von dem dritten und vierten Kalifen nach dem Propheten Mohammed, zumindest gibt es über die Aufzeichnungen, oder auch anderen Gefährten wie Ibn Abbas, aber auch Gelehrten danach wie Hassan al-Basri zum Beispiel, nur um hier einige zu nennen. Frauen konnten damals auch viel leichter unter Druck gesetzt werden. Wir denken wieder zurück an diese stark patriarchale Stammesgesellschaft. Eine Frau konnte leicht erpresst oder bedroht werden, zwei schon weniger. Die Aufgaben sind außerdem unterschiedlich. Es sind nicht zwei Zeuginnen, sondern eine Zeugin und eine, die erinnert, falls notwendig. Hier möchte ich auch noch ergänzen, dass Frauen Hadithe überliefert haben. Also das, was wir über das Leben des Propheten Mohammed wissen, also was er getan, gesagt, nicht getan hat und nicht gesagt hat, haben nicht nur Männer überliefert, sondern eben auch Frauen. Und für sie galten dieselben Maßstäbe wie für Männer auch. Zum Beispiel, dass sie eben bekannt dafür sein mussten, dass sie nicht vergesslich sind, dass sie nicht lügen, dass sie einen guten Charakter haben und so eine Sachen. Und hier ist dann halt auch die Argumentation von einigen vormodernen Gelehrten nicht stringent. Ne? Also wenn man auf der einen Seite sagt, ja, Frauen haben einen reduzierten Verstand und können deswegen nicht alleine eine Zeugenaussage tätigen, kann man auf der anderen Seite dann eben nicht eine Aussage problemlos akzeptieren von einer Frau, die sagt, was der Prophet getan hat zum Beispiel. Da müsste man ja dann auch jedes Mal zwei Frauen fragen, ob das wirklich so gewesen ist oder ob sie das vergessen hat, weil sie nicht so helle im Köpfchen ist. In diesem Sinne halte ich wieder mein funkelndes Kontext ist wichtig Schild hoch. Danke dir, dass du wieder mit dabei warst und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, so Gott will.